Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Money Matters von Zahlen und Zaster. Heute zu Gast Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und der baden-württembergische Finanzminister Dr. Daniel Bayaz.
Willkommen zur vierten Folge unseres Berliner Politik-Podcasts Spätzlespress. Mein Name ist Rudi Hockfliet, ich bin Staatssekretär für Medienpolitik. Ich bin Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Gastgeber dieses Podcasts. Und in den kommenden 40 Minuten spreche ich mit zwei Gästen, die beide unser Geld fest im Blick haben. In Money Matters von Zahlen und Zaster tausche ich mich aus mit dem haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Otto Fricke und Dr. Daniel Bayaz, dem baden-württembergischen Finanzminister Grüne, über die Haushaltslage, über den Standort Deutschland, die Finanzierung der anstehenden Transformationsprozesse, über die Frage, ob die Rente sicher ist und ob Grüne und FDP eigentlich nicht viel besser miteinander könnten, als sie tun. Bevor wir aber in die Vollen gehen, darf ich beide kurz vorstellen. Otto Fricke, Jahrgang 1965, in Krefeld geboren. Ende der 80er hat es ihn für ein paar Jahre in mein Bundesland verschlagen. Er begann sein Jurastudium in der wunderbaren Studentenstadt Freiburg. Neben seinen zahlreichen politischen Tätigkeiten ist er weiterhin als Anwalt aktiv. Otto Fricke ist ehemaliger Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Er setzt sich für eine solide Haushaltsführung, für Steuerentlastungen und Digitalisierung ein. Er ist leidenschaftlicher Europäer und Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft, aber wer ist das nicht? Passend zur EM 2024 sei vielleicht noch erwähnt, dass Otto Frickes Fußballherz für Borussia Mönchengladbach schlägt. Und zu guter Letzt, und weil es mich persönlich natürlich sehr freut, sagt er über sich selbst, bin ich nicht in Berlin oder zu Hause in Krefeld, findet man mich oft in Den Haag und Amsterdam, wo ich ihn übrigens schon mal getroffen habe vor vielen Jahren. Mein zweiter Gast ist, wie schon gesagt, Dr. Daniel Bayaz. Der gebürtige Heidelberger wurde 2021 zum Finanzminister des Landes Baden-Württemberg ernannt. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und arbeitete als Unternehmensberater, bevor er 2017 für die Grünen in den Bundestag gewählt wurde. Dort war Dr. Bayaz Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags, stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss und in der Enquetekommission für künstliche Intelligenz. Seine Steckenpferde sind nachhaltige Finanzpolitik, Klimaschutz, ja, und auch Digitalisierung und Steuergerechtigkeit. Und seine Lieblingssportart hat zwar auch einen Ball als Ausgangspunkt, der ist aber orange und wird in einen Korb geworfen. Beiden gemeinsam ist, dass sie leidenschaftliche Zahlenmenschen sind und das eine schließt das andere nämlich nicht aus, bekannt für ihren Humor. Das heißt für mich, ich habe die perfekten Partner gefunden für ein flottes Gespräch. Herzlich willkommen, Otto Fricke und Daniel Bayaz. Wir haben es in der Vorbereitung schon geklärt, wir duzen uns. Und bevor wir in die Welt der Zahlen eintauchen, möchte ich mit euch noch unsere Quick Not Dirty Spätzlespress-Fragerunde drehen. Ich bitte um schnelle, spontane Antworten.
Erbschafts- oder Vermögenssteuer?
Die Erbschaftssteuer gibt's und ich glaube, die hat sich bewährt und ehrlicherweise ist ja auch eine Landessteuer. Die landet also bei mir und nicht beim Otto Fricke und ich glaube, so kann es auch bleiben.
Erbschaftssteuer und dann sollen die Länder in einem gewissen Wettbewerb doch mal gucken, wie sie die für sich gut gestalten können, um die sicherlich nicht immer einfachen Landeshaushalte hinzubekommen. Und dann können ja manche Länder sagen, ein bisschen mehr Erbschaftssteuer und manche könnten sagen, weniger. Oder manche könnten sogar sagen, weniger Erbschaftssteuer, wenn du im Ländle oder wo auch immer investierst.
Okay. Da sind wir uns zu dritt schon mal einig, so wie es ausschaut.
Monopoly oder Spiel des Lebens?
Eindeutig Monopoly, da kannst du mehr verhandeln.
Ich bin auch der Typ Monopoly.
Ja, ich auch, aber nur wenn ich die Bank habe. Ich durfte als Kind immer die Bank verwalten und habe das weidlich genutzt zu meinen Gunsten. Und sie haben mich gelassen. Ich bin nun mal ein schlechter Verlierer. Bisschen übergriffig vielleicht.
Nein, aber bei Monopoly kannst du verhandeln, da kannst du dealen, da kannst du sagen, pass auf, du kriegst es, aber dann gehst du, musst, du darfst, darf ich dreimal umsonst bei dir oder was weiß ich. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ist wie im Haushalt.
Also da ist Kreativität gefragt, genau, das finde ich auch cool. Und es gibt ja auch mittlerweile ganz viel Editions. Es gibt die Schwaben Edition und die Heidelberg Edition und wahrscheinlich auch eine von Amsterdam. Und man merkt, das Spiel wird nicht langweilig.
Mhm. Jamaika oder Kenia?
So viel Gelb in der Flagge wie möglich.
Also die Landesvertretung, Rüdi, in der du residierst, hat ja so einen dunklen Schatten. Das war ja damals sozusagen, wo der Jamaika-Break stattgefunden hat. Ich bin frisch in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Und als Hinterbänkler sitzt man dann zu Hause und liest dann in Chatgruppen, was passiert jetzt. Ja, also ich war nah dran und doch irgendwie wieder weit weg. Deswegen liegt da ein kleines Trauma drauf. Aber warum eigentlich nicht? Ich würde ihm wieder eine Chance geben.
Ja, absolut. Jeder hat das Anrecht auf eine zweite Chance und Jamaika erst recht, so sehe ich das auch. Und im Übrigen muss ich da immer noch eine Plakette am Haus anbringen lassen. Hier ist Jamaika gescheitert, genau dort, wo Christian Lindner seine legendäre Pressekonferenz gehalten hat mit dem berühmt-berüchtigten Spruch, besser nicht regieren als schlecht regieren.
The Wolf of Wall Street oder The Big Short?
Von The Big Short kann man mehr lernen.
Das finde ich genauso.
Ich habe da Folgendes gemacht. Erst den Film und dann das Buch entdeckt. Das Buch ist natürlich viel grandioser als der Film, wobei der Film schon auch für eine sperrige Materie interessant ist. Wolf of Wall Street ist natürlich Legende. Ja, also auch einfach wie Leonardo DiCaprio diesen Typen dort spielt, interpretiert und auf die Spitze treibt. Man hat viel gelacht, obwohl es natürlich einen ernsten Hintergrund hat. Der Film ist schon ein Meisterwerk für sich.
Das stimmt. Er ist unterhaltsamer.
Bargeld oder digitaler Euro?
Immer beides.
Also ich bin auf jeden Fall einer, der immer hiermit jetzt mittlerweile telefoniert, bezahlt mit dem Telefon, freudscher Versprecher. Und habe dann immer noch so einen Notzehner in der Tasche, weil wir wissen, in Deutschland und Karte zahlen ist nicht überall so. In allen anderen Ländern ist das das Normalste der Welt. Aber ich bezahle mittlerweile mit dem Telefon und der digitale Euro ist ja nochmal ein besonderes Thema. Da geht es ja eher um die Frage der Souveränität und wie man das Bargeld in das Zeitalter der Digitalisierung überträgt. Aber ja, einfach, ich bin der Digitalbezahler und würde mich freuen, wenn auch jeder Biergarten künftig einfach Karte akzeptiert und man peinliche Situationen vermeidet. Ich weiß dann immer gar nicht, ob es für mich peinlich ist, der kein Bargeld dabei hat, oder für denjenigen, der das Kartengerät nicht hat. Ich glaube nämlich Letzteres, aber ich sehe natürlich dann erstmal alt aus.
In Berlin ist da allerdings noch Nachholbedarf, würde ich sagen. Und in anderen Ländern ist das weitaus verbreiteter. Sogar die Straßenmusikanten können, weiß ich was, in Norwegen oder auch in den Niederlanden digital bezahlt werden. Also da geht deutlich mehr. So, lass uns einsteigen. Ihr seid die Experten in dieser Runde und ich will gleich in medias res gehen. Wir stehen kurz vor den Beratungen zum Bundeshaushalt. Die Bundesregierung hat sich geeinigt in einer langen Nacht. Wahrscheinlich waren es mehrere lange Nächte.
Viel mehr.
Viel mehr sogar. Okay, wie schaut ihr auf diese Einigung? Schafft es der jetzt vorgelegten Haushalt 25, die Forderungen, die Perspektiven für die Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen? Geht das alles in die richtige Richtung?
Ich glaube, richtige Richtung geht es. Im Detail ist da noch viel Arbeit. Im Rheinland gibt es den Ausdruck, wir sind noch lange nicht an Schmitz Backes vorbei. Das heißt so viel wie, wir sind auf dem richtigen Weg, aber bevor wir durch sind. Und das muss man beim Haushalt immer sehen, das vergessen viele. Das ist ein Haushaltsentwurf. Den kann zwar nach der Verfassung nur die Regierung machen, aber das Parlament hat alleine durch den Zeitablauf jetzt zwischen Mitte Juli, 17. Da kommt der Haushalt ja dann ins Kabinett und wird dann auch im Haushaltsausschuss vorgestellt und der Verabschiedung Ende November, Anfang Dezember passiert ja ökonomisch noch einiges. Wir werden Veränderungen bei den Zinsen, bei der Inflation, bei der Arbeitslosigkeit, hoffentlich beim Wachstum nach oben haben. Und deswegen sage ich, ist eine gute Grundlage. Ich bin bei dem Ganzen bisher, wie sage ich das immer so schön, kritisch zufrieden.
Wie siehst du das, Daniel, auch im Hinblick auf Baden-Württemberg, im Hinblick auf die Länder insgesamt?
Also, als ich diese Einigung, und wir müssen jetzt erstmal die Details abwarten, aber als ich diese Einigung gesehen, gelesen, überflogen habe mit den unterschiedlichen Spiegelstrichen in dem Paket, habe ich schon erstmal gedacht, das ist gut für die Ampel, das ist gut für diese Regierung. ob es für Deutschland und die Zukunftsaufgaben reicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal genauer drauf schauen. Aber ich finde, in Zeiten wie diesen, wo um uns herum, siehe Frankreich, siehe US-amerikanische Präsidentschaftswahlen, jede Menge passiert, ist natürlich Deutschland in einer besonderen Verantwortung. Deswegen glaube ich, Konsens, Kompromiss, einen Regierungsentwurf für den Haushalt hinzubekommen, hat schon einen Wert an sich. Das kann man, glaube ich, in diesen Zeiten nicht niedrig genug werten. Und ich meine, ist doch klar, ich bin gerade selbst in Haushaltsverhandlungen, wir müssen gucken, dass wir nach der finanzpolitischen Zeitenwende, das gilt für Bund wie für Länder, mit den Gegebenheiten auskommen, wie wir sie gerade vorfinden. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt nicht der ganz große Wurf ist, aber den hat auch keiner so richtig erwartet, sondern ich glaube, im Bereich des Möglichen, das, was möglich war, da ist einiges angeschoben, was jetzt nötig ist. Wie gesagt, da gibt es ein paar Details, da gibt es auch ein paar Bund-Länder-Konflikte, unabhängig von Parteiinteressen und. Das müssen wir uns genau anschauen, aber ich gucke da jetzt erstmal zuversichtlich optimistisch nach vorne und auf der Grundlage kann man arbeiten. Deswegen bin ich da jetzt erstmal zufrieden.
Okay, ihr habt ja richtigerweise darauf hingewiesen, dass das erstmal ein Entwurf ist, klar. Und es ist so, das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Das heißt, kein Entwurf wird so reingetragen oder wird nie so rauskommen, wie er reingetragen wird. Ich denke immer, die Zeiten haben sich so gravierend geändert und wir haben eine Generation von Politikern, von Abgeordneten, ja, die groß geworden sind, buchstäblich politisch groß geworden sind in einer Zeit, in der man alle Probleme mit Geld zudecken konnte und auch gelöst hat. Und die Zeiten sind, widersprecht mir, die Zeiten sind meines Erachtens vorbei. Das heißt, die Abgeordneten werden wahrscheinlich hier den Schalter entschieden umlegen müssen. Wie empfindet ihr das in euren Gesprächen in den Fraktionen? Du als Finanzminister hast ja deine Gespräche auch mit den Ministerien, mit den Ministern und Ministerinnen, aber auch mit den Abgeordneten. Ist da die Bereitschaft da, den Schalter umzulegen? Was muss man dafür tun, dass ja so ein anderer Denkansatz, darum geht es, einzieht in die Parlamente?
Also zunächst einmal hast du völlig recht bei der Bestandsaufnahme, Rüdi. Ich habe selbst einen Podcast von meinem Haushalt und hatte den ehemaligen EU-Kommissar und Ministerpräsidenten Günther Oettinger zu Gast. Und er hat mir noch mal ein bisschen auch aus der persönlichen Sicht erzählt, wie war das damals, Schuldenbremse 2009, als die eingeführt wurde nach der großen Finanzkrise. Der Staat hat unheimlich viel Geld in die Hand genommen, um Banken zu retten, Konjunkturprogramme und dergleichen. Und dann ist eigentlich Folgendes passiert. Wir hatten eigentlich 15 Jahre, wo Steuerschätzungen immer nur eine Richtung kannten und jedes Problem, was sich irgendwie ergeben hat, wurde durch Kompromisse, Formelkompromisse mit Geld irgendwie gelöst. Und zwar unabhängig, wer an der Regierung jetzt beteiligt war. Ja, ich glaube, das ist einfach eine nüchterne Bestandsaufnahme und jeder Finanzminister, jede Finanzministerin, egal welches Parteibuch, egal ob Bund oder Länder, konnte sich die Schuldenbremse ans Revier heften und sagen, wir haben die eingehalten, ja, weil es die Kassenlage so ergeben hat. Und natürlich, das sagt man in der Rückschau auch mal so locker, ich glaube, da kann jeder selbstkritisch sich an die Nase fassen, aber natürlich sind auch zwischendurch ein paar, wie soll ich sagen, Sünden getätigt worden. Der eine will halt das, der andere will das, der eine will sein Baukindergeld, der andere will seine Rente mit 63, Dinge, die wir einfach uns leisten konnten. So, und auf einmal ist ein Zeitpunkt da. Die Pandemie war nochmal eine Sondersituation. Wir konnten sehr viel Geld in die Hand nehmen, weil die Schuldenbremse ausgesetzt war, was auch richtig war. Wir hatten ja nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Wirtschaftskrise, gegen die man ankämpfen muss. Und jetzt wird der Hebel wieder umgelegt und wir sind in einer neuen Normalität. Deswegen sagte ich vorhin ja auch die finanzpolitische Zeitenwende, die ankommt. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig. In manchen Gesprächen habe ich das Gefühl, dass für einige Sparen schon bedeutet, wenn man nicht mehr fordert. Das ist aber noch nicht Sparen. Und wir wissen alle, Sparen ist draußen sehr populär, wenn es abstrakt ist, wenn es konkret wird. Ich denke, erinnere an die Bauernproteste beispielsweise. Dann hat man eine ganz andere Diskussion und in der Situation befinden wir uns gerade. Die Aufgaben sind gigantisch. Die Länderhaushalte haben nicht mehr den Spielraum, wie sie sie in der Vergangenheit hatten. Steuereinnahmen lösen unsere Probleme nicht mehr. Und ich stelle die Frage, ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch, es tut vielleicht noch nicht weh genug. Ne? Also bei der Agenda 2010 hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Jeder wusste, es muss was passieren. Die Reform war nicht beliebt, aber der damalige Bundeskanzler Schröder, Rot-Grün und dann auch die CDU im Bundesrat wussten, wir müssen jetzt was machen. Und bei uns ist noch so ein bisschen, naja, vielleicht können wir uns noch irgendwie durchmogeln. Also ein bisschen Business as usual angesagt. Und das geht jetzt vielleicht noch 1 oder 2 Jahre gut, aber dann kommen wir, glaube ich, schon vor fundamentale Fragen, die wir vielleicht heute auch ein bisschen erörtern. So würde ich mal die Situation aktuell beschreiben. Aber Otto, widersprich du mir gerne, wenn du es anders siehst.
Nö, Analyse, sehr große Ähnlichkeit und eben, ich bin ja schon so ein alter Sack, bin ja jetzt seit 2002.
Was mir den nicht ansieht, als du mir mal gesagt hast, wie alt du bist, bin ich vom Stuhl gefallen.
Ja, ich werde 59 dieses Jahr. Aber ich kann damit leben. Ich danke für das Kompliment. Wenn es von Männern kommt, ist es doppelt gut. Aber ehrlicherweise, ich habe ja seit 2002 mache ich Haushaltsbedingungen. Genau das, was du beschrieben hast, nämlich diese Frage Agenda 2010, da wurde es hart, da wurde weggenommen. Da war es wirklich so, es gibt weniger und nicht nur einfach, es gibt genauso viel, wo man zwar dann auch die Probleme hat, wie zahle ich die höheren Personalkosten, trifft euch Länder noch viel mehr als uns im Bund. Aber das ist in allen Gruppen so. Und diese Psychologie des Haushaltes, die du ja auch schön beschrieben hast, der Deutsche, und ich meine, wenn wir hier Spätzle pressen, also gerade der Schwabe ist doch fürs Sparen, aber bitte nicht bei sich. Ja, also das ist schon, das merke ich selbst in meiner Fraktion, wo man ja denkt, das sind alles jetzt die absolut Libertären, die sagen weniger, 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 weniger Staat. Nein, nein, also meine Entwicklungspolitiker sagen auch, nee, da darfst du nicht kürzen, die Auswärtigen auch. Jetzt bei der Verteidigung, es gibt aber nur 1,5 Milliarden oder 1,2 Milliarden mehr für Verteidigung, das muss eigentlich noch mehr sein. Und wenn du dann fragst, woher denn, dann kommt entweder bei dir wahrscheinlich, ja, Daniel, mach mal, kümmere dich mal drum, oder bei mir im Otto kannst du doch als Haushälter machen. Nein, das ist jetzt das Hauptproblem, was wir haben im Moment, ist noch ein verdecktes. Wir sind hochgegangen, durch Corona und Energiekrise steil hochgegangen und jetzt gehen wir auf den normalen Wachstumspfad wieder zurück. Und alleine dieses Zurückgehen von über 520 Milliarden im Bund auf die 476 in diesem Jahr, wahrscheinlich mit Nachtrag 87, 88 in diesem Jahr und dann wieder 480 und 481 im nächsten Jahr. Dieses Leid, da sagt jeder, ja, aber das geht gar nicht, das kann ich nicht. Und für mich ist das Schlimmste, das will ich auch noch sagen, und das ist keine Kritik jetzt an Vorgängerregierung oder an der CDU, aber wenn du 16 Jahre die CDU an der Regierung gehabt hast, dann muss es doch Dinge geben, wo man sagt, das ist nur wegen der CDU im Haushalt. Gibt's aber nicht. Also wenn ich euch jetzt fragen würde, wo haben wir denn Dinge gestrichen, die aus 16 Jahren CDU stammen, die wir nicht wollten, findest du nicht.
Okay, zugleich haben wir natürlich eine Situation, wo die Wirtschaft angekurbelt werden muss, wo die Infrastruktur in Deutschland dann niederliegt, wo dringend investiert werden muss, in Straßen, Bahn, Brücken. Wir haben den Klimaschutz, der wartet auch nicht, braucht alles Geld. Wir müssen wirtschaftlich, wie gesagt, wieder auf die Beine kommen. Es verlangt ein hohes Maß an Investitionen. Das Bundesverfassungsgericht hat zugleich deutliche Einschränkungen gemacht. Wir können ja so viel nicht machen, wie wir vielleicht wollten und sollten. Vielleicht ist es gut, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Wie kriegen wir diese Investitionen hin? Weil, dass sie jetzt nötig sind, das ist zweifellos der Fall. Geht es eher so in Richtung USA mit dem Inflation Reduction Act? Oder in welche Richtung soll es gehen?
Zumal USA dieses Inflation Reduction Act genau das Gegenteil ist. Es führt zu Inflation, nicht zur Reduzierung der Inflation.
Oh, klär mir das mal bitte.
Naja, im Endeffekt, die ziehen ganz viel privates Kapital rüber nach Amerika und gleichzeitig erhöhen sie wegen der mangelnden Einnahmen die Verschuldung. Was diese erhöhte Verschuldung zu Folgen hat, auch an der Frage führt, kann man jetzt auch schon erkennen, A, zu höherer Inflation und B, ja dazu, dass inzwischen die amerikanischen Staatsanleihen mehr Zinsen bringen als deutsche, manchmal sogar noch als die Franzosen, die ja für mich das große Problem sind. Aber ich will einen Punkt dahinter setzen, weil das ist das Spannende, wo ich immer jedem sage, wenn du über die, glaube ich, von uns allen geteilte Tatsache, wir müssen mehr investieren. Übrigens, was ist Investition? Ist die Brücke Investition? Ja. Ist das Universitätsgebäude Investition? Ja. Aber ist nicht eigentlich die Professorenstelle für KI in dem Sinne die viel bessere Investition, ist aber nach unserer Definition keine. Aber jetzt kommt für mich der wichtige Punkt. Unabhängig von der Frage, dass wir alle dazu wenig instand gehalten haben und so weiter in der Vergangenheit. Wer macht denn Investitionen? Da gibt es so ein Problem. Es gibt dieses Buch von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Wir paralysieren, um so schneller zur Lösung zu kommen. Und da glaubt der Bürger und viele Politiker, die Mehrheit der Politiker, naja, der Staat hat so eine Staatsquote 40-50%, dann wird er bei den Investitionen auch 40-50% haben. Realität ist, Investitionen in allen Ländern, die OECD ähnlich sind wie wir, über 80% der Investitionen privat. Und dann muss ich eben sehen, da muss ich voll rein. Wie sorge ich dafür, dass die Knete, die sonst irgendwo liegt, in Deutschland investiert wird? In Industrie, in Bau, in alles Mögliche. Denn das alleine der Staat, das klappt, funktioniert nicht. Oder mathematisch. Selbst wenn ich die staatlichen Investitionen verdoppeln würde, würde es schon reichen, wenn ich die privaten um 25 Prozentpunkte erhöhen würde. Und alleine, wenn man dieses Verhältnis...
Und wie kriegst du das hin?
Das ist das Spannende an dem, und darauf weisen viele ja noch, haben bisher noch nicht darauf hingewiesen, wir haben ja noch diese Wachstumsinitiative mit den 49 Punkten. Da sind viele Sachen dabei. Übrigens, wie ich glaube, dringend notwendig im Bereich Nachhaltigkeit, weil da sind Investitionen, ich sag mal, haben Doppeleffekt. Du sorgst für die Frage Investition, Bau, Zukunft und so weiter und gleichzeitig sorgst du im Bereich CO2, aber auch andere für Nachhaltigkeit. Und das kriege ich am meisten dadurch hin, indem, jetzt sage ich es mal ganz blöd, der Investitionsfonds XY sagt, es lohnt sich in Deutschland zu investieren oder das Unternehmen sagt, es lohnt sich in Deutschland zu investieren, weil ich meine Ausgaben schneller absetzen kann, Stichwort Abschreibung, Stichwort steuerliche Forschungsförderung. Das sind für mich zwei der Kerne. Wie man das dann macht, muss man gucken. Plus das Problem, und da gehen wir dann wahrscheinlich zu Daniel, das ist ja nur eine Sache, die geht zu Lasten der Einnahmen von Steuern, die Bund und Länder sich ganz wesentlich teilen mit einem kleinen Anteil der Kommunen.
Also den Ball greife ich mal auf. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum dieses Wachstumschancengesetz, die Kenner von euch, die hier zuhören, haben das sicherlich mal gehört, ein großes Steuerpaket, was ein bisschen downgesized wurde im parlamentarischen Prozess, vor allem mit Rücksicht auf die Kommunen. Und da hatte ich auch zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz als Finanzminister in dem Industriestandort, der sagt, wir brauchen Wachstums- und steuerliche Anreizimpulse. Andererseits müssen wir gucken, wie wir mit unseren Länderfinanzen hinkommen. Das ist übrigens auch einer der Punkte, den wir uns natürlich genau anschauen werden jetzt in diesem Haushalt. Es soll ja so sein, dass auch nochmal bei der Einkommensteuer der Progressionsverlauf und der Freibetrag angepasst wird. Das ist auch rechtlich durchaus so gegeben, aber es ist schweineteuer, um es mal flapsig zu sagen. Und das kommt bei uns jetzt mitten in laufende Haushaltsverhandlungen und ich werde jetzt meinen Mitgliedern der Haushaltskommission erstmal vorrechnen müssen, was das am Ende irgendwie bedeutet und dass wir eigentlich viel weniger Geld haben, als wir vor noch ein paar Wochen gedacht haben. Ich will aber einen grundsätzlichen Punkt machen, Rüdi, um das nochmal, ich glaube auch nochmal bei der Analyse von Otto Fricke anzufangen, aber dann auch ein bisschen Richtung Lösungskorridor, damit wir hier nicht nur synchron schwimmen, auch ein bisschen nochmal andere Perspektive reinbringen. Zunächst einmal, ich mache mich da auch dann immer mal im eigenen Laden nicht immer an jeder Stelle beliebt, aber ich will es hier auch einfach klar sagen, ich bin ein Befürworter der Schuldenbremse. Ich gebe mal ein gutes Beispiel, finde ich, weil das ist besser als jedes wissenschaftliche Buch, nämlich die reale Praxis im letzten Jahr. Vor dem Karlsruher Urteil, was wurde in Berlin so diskutiert? Und ich sag's mal flapsig, wo war die Politik auch kurz davor einzuknicken, um mal diese Metapher zu wählen? Das war eine deutlich größere Kindergrundsicherung. Das war ein Industriestrompreis und das war die Verlängerung, besser gesagt die Entfristung der reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Und ich will jetzt keines dieser einzelnen Maßnahmen jetzt bewerten, so oder so. Ich habe eine Meinung zu allem, aber darum geht es mir gar nicht. Sondern ich würde mal sagen, wenn Karlsruhe nicht brutal reingekrätscht wäre, hätte es wahrscheinlich wieder so einen Kompromiss bekommen, weil dem einen war das eine wichtig, dem anderen war das andere wichtig. Nichts von dem hat aber originären investiven Charakter. Also, dass die Schuldenbremse an der Stelle jetzt sozusagen wirklich Investitionen verhindert hätte, an dieser konkreten Stelle, darf man mal ein Fragezeichen daran. Zweites Thema, wir sind zu langsam im Investieren. Also auch eine Zahl für die Zuhörer aus dem Ländle. Wir schieben in Baden-Württemberg sogenannte Ausgabereste vor uns her. Gelder, die bereitgestellt sind, um Breitband zu verbuddeln, um Brücken zu sanieren, um Hochschulbauten zu sanieren. Übrigens in Baden-Württemberg, bei mir liegt die Bauverwaltung, 8000 Gebäude, wir haben mega Investitionsstau. Allein in unseren 4 Uniklinika über 3 Milliarden. Das sind gewaltige Aufgaben. Jetzt einfach da um die Ecke zu kommen und Geld hinzusetzen, wird das Problem alleine nicht lösen, weil diese Ausgabereste heißt, Mittel werden übertragen, weil sie nicht abfließen. Also wir müssen schneller werden. Wir brauchen aber auch die Planungskapazitäten auf der Seite und. Otto hat das richtig gesagt. Der dritte Hebel, privates Kapital, weil der Staat wird alleine beim Ausbau von Infrastruktur, denken wir an den Netzausbau. Ich sitze im Aufsichtsrat der EnBW, einer der 4 großen Energieversorger, habe da auch ein bisschen Einblick. Das wird der Staat alleine sozusagen nicht hinbekommen. Und jetzt mal auch ein bisschen sozusagen die Kontroverse in der Diskussion. Selbst wenn wir all diese Aufgaben angehen und versuchen, diese Potenziale besser zu schöpfen, bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass wir mit unseren aktuellen fiskalpolitischen Regeln den Investitionsbedarf nicht abdecken können. Ne, der Christian Lindner argumentiert ja immer, hey, aber die Investitionsquote ist ja gar nicht gesunken. Da kann man übrigens immer fragen, reden wir über Netto- oder Bruttoinvestitionen, aber geschenkt. Die Frage ist aber gar nicht, treffen wir die Investitionsquoten von gestern und vorgestern, sondern werden wir dem Investitionsbedarf, der vor uns steht, quasi gerecht. Und da gibt es ja ein paar Stimmen, die jetzt nicht gerade verdächtig sind, grüne Vorfeldorganisationen zu sein. Professor Hüter vom IW, der Bundesverband der deutschen Industrie, die mit diesen Sondervermögen argumentieren. Ich war da anfangs immer skeptisch, weil Kernaufgaben gehören in Kernhaushalte und nicht in Schattenhaushalte. Ich glaube aber mittlerweile, die Schuldenbremse, wenn man da anfängt rumzudoktoren, dann kommt genau das Problem, was Otto Fricke angesprochen hat. Dann sind auf einmal auch Lehrer- und Professorengehälter investiv und dann kommen ein paar Schlaumeier mit sogenannten sozialen Investitionen um die Ecke. Und das ist dann der Dammbruch der Schuldenbremse, dann kannst du sie in die Tonne treten. Und deswegen glaube ich, dass diese Sondervermögen, wie wir sie für die Bundeswehr haben, etwas sein kann, was die Transformation, um mal dieses sperrige Wort zu nutzen, und zwar wirklich im engen, originären Sinne investiv, Infrastrukturmaßnahmen, Technologie, Führerschaft in Zukunftstechnologien und jetzt nicht Subventionen mit der Gießkanne zu verteilen, damit wir mal über 10 Jahre Planungssicherheit haben und Otto Fricke und seine Kolleginnen und Kollegen und wir in den Ländern uns nicht jedes Jahr neu die Köpfe einrammen müssen. Wie kriegen wir eigentlich den Investitionsbedarf gestemmt? Ich glaube, in dieser Regierung wird da nichts mehr gehen. Die nächste Regierung, wie auch immer sie aussieht, ich bin da ziemlich optimistisch, dass jeder, der sich näher mit der Langfristigkeit und den Herausforderungen beschäftigt, sagt, wir müssen jetzt irgendwas machen und dass das durchaus eine Maßnahme sein kann. Und damit aber eigentlich einfach nur Geld hingestellt wird, durchaus auch mit, wie soll ich sagen, Zumutungen, Rente, Bürgergeld. Ich glaube, wir müssen bei unserer Wettbewerbsfähigkeit, auch was die Steuersätze, Stichwort Soli, angeht. Und da sehe ich schon einen Spielraum, wo jede Partei gefragt ist, mal über ihren Schatten zu springen, um wirklich einen großen Wurf, eine große Agenda 2030, um mal diese Metapher zu bemühen, hinbekommen. Ob die Regierung jetzt die Kraft hat, I don't know, aber irgendwann wird es kommen. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich war auf der Finanzministerkonferenz in Bremen vor, glaube ich, 2 Wochen. Wenn man da so mal reinhört, unter 4 Augen, unabhängig von Parteibuch, den Kolleginnen und Kollegen geht es ja irgendwie ähnlich, der Schuh drückt, wir müssen Länderhaushalte aufstellen und es gibt nur noch eine Frage, die uns beschäftigt, wie stellen wir verfassungskonforme Haushalte auf, was da drin steckt, ist dann sekundär und das kann es halt auch nicht sein und deswegen glaube ich, dass in diese Debatte jetzt dann auch Bewegung kommt.
Oder siehe Bremen, wie verhindern wir, dass einer klagt, wenn wir es verfassungswidrig machen?
Wenn ich euch so zuhöre, da ist dann doch eine ziemliche Einvernehmlichkeit da und das ist ehrlich gesagt nicht das erste Mal. Daniel, du hattest mal eine Veranstaltung mit Christian Lindner bei uns in der Landesvertretung. Die war kontrovers, da waren Widersprüche, da war Einspruch drin, aber da war auch ein hohes Maß an Konstruktivität, aufeinander eingehen, da war Einigkeit drin und ich meine, du hast hier gerade im Gespräch von Synchronschwimmen gesprochen. Ich kann mich noch gut erinnern an das Selfie zu Beginn der Legislaturperiode im Bund. Das berühmte Selfie mit Habeck, Baerbock, Lindner, Wissing war, glaube ich, noch dabei. Und dann hat man sich die Köpfe eingeschlagen und die Öffentlichkeit hatte das Gefühl, es gibt keine erbitterteren Gegner als FDP und Grüne. Jetzt höre ich in der jetzigen Haushaltsdebatte, haben sich vor allem SPD und FDP die Köpfe eingeschlagen und sich heftig auseinandergesetzt. Weniger die Grünen, die standen da ein bisschen an der Seite, was diese scharfe Auseinandersetzung anbetrifft. Aber es will mir einfach nicht in den Kopf, dass das das Ende der Geschichte ist. Also, dass das das Lied ist, das gesungen werden muss zwischen Grünen und FDP. Aus solchen Gesprächen wie jetzt oder damals diese Veranstaltung bei uns in der Landesvertretung ziehe ich ein Resümee. Man kann miteinander, wenn man will.
Genau.
Also frage ich mich immer, wo kommt das her? Und da habe ich ehrlich gesagt eine These. Ich habe immer das Gefühl, wir sind da schon, ja, soziologisch gesehen, kommen wir vielleicht aus der gleichen Familie. Also die Anhänger von FDP und Grünen sind eher so besser gebildet, haben bessere Jobs, sind wahrscheinlich ein bisschen vermögender aus der Schnitt der Bevölkerung. Und alle beiden Parteien haben sich dann ideologisch von den Grundsätzen her doch in unterschiedliche Richtungen bewegt. Und da ist so eine Art Brüderzwist entstanden, aus meiner Sicht. Und wenn man das überwindet, hat man vielleicht auch wieder bessere Möglichkeiten zu kooperieren. Und wenn ihr jetzt bezogen auf die Haushaltsdebatte, und die wird richtig hart in den nächsten Jahren, und das ist jetzt alles ein erster Versuch, eine erste Runde für 25. Wenn ihr jetzt mal sagen müsstet, was das Beste der anderen Partei ist in dieser Haushaltsdebatte, was die besten Vorschläge sind der jeweiligen anderen Partei und womit man sich auch arrangieren könnte, wäre das mal interessant. Ich will einfach mal auch ein bisschen die Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Darf ich den Versuch einfach mal wagen?
Ich habe hier gerade ein Buch rausgeholt. Also, das ist Michael Wedel, Avantgarde oder angepasst.
Okay.
Da gibt es auf der Seite 50.
Okay, also das ist ein grünes Cover. Wir reden ja vom Podcast, deswegen muss ich das erklären.
Ja, genau.
Und eine Sonnenblume drauf.
Genau. Da gibt es auf Seite 50, das schreiben sehr, sehr viele Leute. Ole von Beust, alle möglichen Leute. Cem Özdemir, Renate Künast, Boris Palmer, Antje Hermenau, Dietmar Bartsch. Und auf Seite 50 ein gewisser Otto Fricke. Ein Artikel, der lautet, wie ich fast bei den Grünen gelandet wäre. Und daran kann ich erklären, wo das Problem nach meiner Meinung liegt. Ich bin 1989, habe ich gesagt, pass mal auf, weil wir mit Freunden gesprochen haben in Freiburg, wo ich studiert habe. Also mein Mutterverband ist Baden-Württemberg, mein Heimatverband ist NRW. Es gehört zu einem Citoyen, zu einem wahren Bürger, sich auch in der Partei zu engagieren. Und ich habe mir alle angeguckt, um es ganz schnell zu machen, bei der CDU war mir das zu hierarchisch. Die SPD hat immer gefragt, was meine Eltern von Beruf sind. Und als ich dann gesagt habe, Rechtsanwälte, was ich denn dann in der SPD wollte. Die Grünen waren bei mir ganz weit vorne, weil die Ideen in Freiburg damals über die Frage, wie gestaltest du Innenstadt, wie sorgst du bei der Frage Abfall für eine bessere Lösung als einfach nur entweder alles verbrennen oder alles auf eine Müllhalde, wie sorgst du dafür, dass der ÖPNV besser funktioniert, wie kriegst du in einer wachsenden Stadt Wohngebiete gut angebunden, etc., etc. War super gut. Ich bin am Ende deswegen nicht zu den Grünen gegangen, weil ich der alten Weisheit meines Vaters gefolgt bin, der nicht in der Partei war, der aber sagte, betrunkene kleine Kinder sagen die Wahrheit und eine dritte Gruppe. Erwachsene nach 22 Uhr, wenn sie über Politik reden. Und ich bin dann lange auf den Sitzungen auch danach geblieben und danach kam das, wo ich so das Problem hatte, da kam der Finger. Dann müssen wir die Leute, dann haben wir zu. Also richtige Ziele, aber es kam so viel. Jetzt ist das sehr pauschalisierend. Dann kam aber was Zweites. Als ich dann bei der FDP war, hat die FDP gesagt, boah, diese blöden Grünen, die nehmen uns unsere tolle Position, dass wir uns aussuchen können, ob wir es mal mit der SPD oder CDU machen. Böse, böse, böse wollen wir nicht haben. Die Grünen haben gleichzeitig damals gesagt, da merkt man, wie alt ich bin, eigentlich wollen wir in die Position der FDP. Daraus gab es einen Wettbewerbskonflikt, der nicht inhaltlich geführt wurde, der eher so geführt wurde mit die blöden Körnerfresser und die Megakapitalisten. Und jetzt müssen wir uns eigentlich davon trennen, tun das zu wenig, weil es immer so eine gegenseitige Profilierung ist. Denn hätten sich Grüne und FDP mehr abgesprochen, hätten sie in den Koalitionsverhandlungen noch viel, viel mehr rausholen können. Sowohl damals bei Jamaika als auch jetzt. Bei Jamaika, sage ich aber auch ganz klar, bin ich super froh gewesen, denn es war dieselbe Durchstecherei der CDU über die Verhandlungen, die dafür gesorgt hat, dass im Endeffekt vor allen Dingen wir klein gehalten worden sind. Und ich weiß, warum wir 2013 zu Recht aus dem Parlament rausgeflogen sind, weil wir es so machen. Also insofern, ich glaube schon, dass da Parallelitäten sind, die muss man dann auch sehr stark beschreiben, aber in der Frage progressiv, in der Frage Modernität und übrigens auch an ganz vielen Stellen, nicht an allen Stellen, wie kann ich Technologie nutzen, um besser zu werden. Ich sage bewusst nicht nachhaltiger. Da gibt es sehr, sehr viel Parallelitäten. Hat dann was manchmal auch mit Animositäten zu tun. Will auch bei den Haushaltsverhandlungen sagen, ja, ab dem Moment, wo die Außenministerin mit ihrem Haushalt zufrieden war, gab es auch nicht mehr so viel Stress zwischen FDP und Grünen.
Also ich fand es jetzt erstmal cool, die Story von Otto zu hören. Die kannte ich gar nicht. Ich wusste, dass du eine Wirkungsstätte in Freiburg hattest. Johannes Vogel, mit dem ich auch persönlich befreundet bin, euer parlamentarischer Geschäftsführer, hat mir auch mal erzählt, wie ich einmal fast irgendwie, ich glaube, bei der Grünen Jugend damals gelandet bin. Mhm. Zeigt ja zumindest, dass Menschen, die vielleicht auch in einem Alter, wo sie sich gerade nochmal ideologisch, ich sag jetzt mal das Wort gar nicht negativ konnotiert, ein bisschen orientieren, zumindest sich diese Ecken mal anschauen. Bei mir war es übrigens auch ähnlich. Meine Mutter kommt aus einer CDU-Familie. Da waren alle in der CDU. Deswegen habe ich gesagt, ich will ja irgendwas Eigenes machen und habe mir dann in Heidelberg einfach ganz konkret Kreisverbände angeschaut. Und euer damaliger Abgeordneter hieß Dirk Niebel. Und der Heidelberger Abgeordnete bei den Grünen war Fritz Kuhn. Und der hat mich einfach mit diesem Motto mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Das ist jetzt 20 Jahre her. Das ist heute ein Satz, die hört man heute in anderen Wordings, aber in der gleichen Bedeutung von jedem Banker und von jedem CEO, vom Vorstandsvorsitzenden von Mercedes und so weiter. Der war einfach früh dran an dem Thema. Es hat mich irgendwie geflasht, deswegen bin ich da hängen geblieben. Ich will mal kurz noch mal ein bisschen analysieren, warum ich glaube, dass FDP und Grüne sich schwer tun, sich gegenseitig zu verstehen und dann vielleicht aber auch einen Wurf nach vorne wagen, warum so ein Bündnis nach wie vor, finde ich, eine Chance verdient hat. Erstens, ich glaube, wir haben uns nie richtig Mühe gegeben, den marktwirtschaftlichen Ansatz der FDP und den Öko-Ansatz der Grünen in ein kohärentes Politikkonzept zu überführen. Sondern da sind zwei Denkschulen, die haben irgendwie jeder ihr Ding gemacht. Ich sag's aber jetzt mal ein bisschen provokant, das hat man auch ein bisschen mit Geld überdecken können. Dann kam Karlsruhe dazwischen und auf einmal war davon nichts mehr übrig.
Ja.
Der zweite Ansatz, der ist mir erst jetzt bewusst geworden. Manchmal heißt ja auch, einfach Dinge wirken zu lassen und dann lernt man. Und ich habe eines gelernt, auch das spitze ich zu. Während die einen im Zweifel lieber ein Gesetz wollen, wo sie auch Details regeln, wollen die anderen im Zweifel gar kein Gesetz. Mhm. Also sie wollen nicht ein anderes Gesetz, sie wollen einfach gar kein Gesetz und sagen, da gibt's keinen Regelungsbedarf. Und da einen Kompromiss zu finden, auch irgendwie schwer. Und dann gibt's einen dritten Unterschied, das ist der Zeigefinger von Otto Fricke oder der erwähnte Zeigefinger. Jetzt mache ich auch mal die Extremen auf. Die einen, die immer gerne dazu neigen, mit der gepachteten Moral zu argumentieren. Die anderen, die aber auch so den Sound, diese E-Fuel-Thematik, nehmen wir mal die, mir geht's jetzt gar nicht um die Technologie, aber da schwingt ja was mit. Du musst dich nicht ändern, Business as usual, wir nehmen dir nichts weg, wir tun dir nicht weh und das ist unser Beitrag zum Klimaschutz und wenn wir jetzt alle fest die Augen zumachen und nur fest dran glauben, dann wird's das.
Keine Zumutung. Der Markt regelt das.
Das wird auch nicht funktionieren. Und ich glaube, dieses zusammenzubringen, nämlich einen Ansatz, der sagt, Leute, Veränderung, und ich glaube, die FDP steht genauso für Veränderung wie für die Grünen. Wir leben in einer Zeit, wo die Geopolitik und der Wohlstand einfach gerade neu vermessen wird. Wir werden es mit Veränderung zu tun haben. Wir müssen gucken, dass sie sozial verträglich auch bewerkstelligt werden. Wir müssen sie so gestalten, dass die Ideen von den Unternehmen kommen und nicht von uns in den Behörden. Aber es wird Zumutungen geben. Aber der Weg lohnt sich am Ende, weil wir ein positives Bild von Zukunft malen. Da geht es nicht nur um Technologie, da geht es, glaube ich, auch um soziale, um kulturelle Innovation, da geht es um die Stärke der Zivilgesellschaft. Ich glaube auch etwas, was, wenn man sich mal auf die Wurzeln beider Parteien besinnt, glaube ich, unheimlich viel gemeinsames Narrativ gibt. Und wenn wir daran stärker arbeiten und nicht nur eine Story, sondern am Ende auch ein konkretes Politikkonzept entwickeln, dann finde ich, kann das nach wie vor funktionieren. Ob diese Regierung eine Second Chance, du hast vorhin gesagt, Rüdi, manchmal brauchen wir eine zweite Chance, ob sie die bekommen, entscheiden ja nicht wir, es entscheidet der Souverän. Und dann die Parteien mit der ihnen übertragene Macht. Aber ich kann mich hier mal outen, stand auch schon mal im Spiegel, als ich noch selbst im Deutschen Bundestag war, habe ich so ein bisschen, ich musste ja irgendwie ein Wort finden, es hieß da nicht Pizza Connection, sondern wir haben es dann Pasta Connection genannt, weil es zufällig Nudeln gab. Der Lukas Köhler, euer Bundestagsabgeordneter, glaube aus München kommt der, und ich haben sozusagen eingeladen. Erster Gast war Joschka Fischer, der uns buchstäblich die Welt erklärt hat. Und
das macht er gerne.
Ja, und
das
auch im positiven Sinne, weil er wirklich auch liberale Wurzeln in beiden Parteien irgendwie betont hat. Und ich finde, solche Gesprächskanäle in Oppositions- wie in Regierungszeiten zu pflegen, wo man einfach auch eine jüngere Generation, weil Kubicki und Trittin werden keine Freunde mehr, wenn ich es mal so salopp sagen darf, eine neue Generation, und den Otto würde ich großzügig dazu rechnen in seinem Alter, haben, glaube ich, schon die Verantwortung, auch parteiübergreifend diese Brücken zu bauen.
Sehr gut. Dann haben wir ja noch eine kleine Aufgabe vor uns, eine letzte Frage. Es dreht sich um die Rente. Also da gibt es ja diesen geflügelten Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, hat er ja öffentlichkeitswirksam damals an Litfaßsäulen plakatiert und sonst wo. Jetzt gibt es ein neues Instrument, eine kapitalgedeckte Säule, die da eingezogen wird, wie heißt es nochmal, Generationenkapital.
Ja.
Interessante Idee, gefällt mir gut, und da sollen ja Milliarden einfließen. Macht das jetzt die Rente sicher?
Ich fange mal an. Die Aussage, jetzt werdet ihr überrascht sein erstmal, die Aussage von Norbert Blüm ist für sicher nicht falsch. Die Rente ist sicher, die Frage ist, auf welchem Niveau. Das ist ja das Problem, dass er immer so getan hätte, es bleibt alles auf einem ganz hohen Niveau, egal ob wir älter werden, dann kommt noch diese Rente mit 63 Kiste. Als Haushälter bin ich da reiner Mathematiker. Ich weiß aber auch, dass da für viele Leute das Seelenheil dranhängt. Und obwohl ich für mich schon sage, weil übrigens, das kann ich da wieder mit dem Alter sagen, ich bin ja die Generation, die der Rente am meisten wehtut. Ich bin ja Babyboomer, 65er. Ich habe mir vorgenommen, ich werde bis 70 arbeiten, auf jeden Fall. Mal gucken, was danach kommt, weil ich glaube, dass das auch eine Generationsverantwortlichkeit ist. Ich kann das auch. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn wir aber dann erkennen, dass nach Norbert Blüm die Leute älter werden, wir zusätzliche Leistung machen, Stichwort Mütterrente und ähnliches mehr, dann müssen wir entweder uns entscheiden, wo das Geld herkommt, oder wir müssen länger arbeiten, oder wir müssen eine zusätzliche Säule machen, oder am besten alles drei. So, und dieses mehr auf Kapital zu gehen, aber auf gar keinen Fall alleine, sondern eine weitere Säule, die ist wichtig. Ich sage das immer sehr vereinfacht an den Wahlkampfständen. Naja, findest du es nicht gut, wenn die in China Geld verdienen, dass dann auch der deutsche Rentner davon wenigstens mal ein bisschen profitiert? Oder willst du es lieber nur weiterhin über den Austausch machen? Ich bin großer Niederlande-Fan, deswegen gucke ich immer da. Warum sind denn die Renten da besser? Ja, deswegen, weil die Pensionsfonds, jedenfalls der Teil, kapitalgedeckt ist und das Geld anlegt. Und deswegen haben die immer ein kleines Stückchen mehr, gemessen an dem, was eingezahlt wird. Aber die letzte Sache bei der Rente, um das noch zu sagen, ist, neben der Frage, machen wir einen allgemeinen Kapitaldeckung oder machen wir sogar einen individuellen Anspruch, ich würde Letzteres für gut halten, müssen wir dann auch noch gucken, sind denn all die Leistungen noch richtig? Geht es denn nicht auch ein bisschen bei Zusatzleistungen um Bedürftigkeit? Ich nehme jetzt was ganz Riskantes. Muss der Zahnarzt, der eine Altersvorsorge mit 75 von über 6.000 Euro hat, was möglich ist, was ich ihm auch gönne, muss der, wenn seine Frau leider viel zu früh stirbt, muss er dann noch mit der Witwerrente daran partizipieren, an, ich sag mal, in Höhe von 300 Euro an der Rente, die die Frau bekommen hat? Ist das die Aufgabe? Wo sind da die Teilungen? Da müssten wir viel, viel mehr ran, tun wir aber nicht, weil wir genau wissen, dass das das große Wählerpotenzial ist. Und wir als FDP können das genau sehen an der Stelle. Wenn wir an das Thema Rente auch nur ein bisschen kritisch drangehen, gibt es sofort klare Einknicker in der Riesenwählergruppe. Das ist so.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, übrigens ganz jüngst, indem ich einen Antrag eingebracht habe im Finanzausschuss des Bundesrats und ich glaube, es gab 14 Gegenstimme und eine Enthaltung und eine Ja-Stimme aus Baden-Württemberg. Ich wollte aber auch dokumentieren, einfach weil ich in der Frage durchaus Überzeugungstäter bin. Das ist ja jetzt erstmal Aufgabe von Sozialministerien und dergleichen und Arbeitsministerium im Bund. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass wir in Probleme reinlaufen. Die Demografie ist ja sehr gut vorhersehbar. Die fällt ja nicht vom Himmel. Und ich mache jetzt mal eine Analogie, die hinkt ein wenig. Ich mache sie trotzdem. Bei den Bauernprotesten hat man gemerkt, das ist ja das Gegenteil von Transformation. Das ist ja mit der Brechstange von heute auf morgen. Und natürlich bringt das die Leute auf die Zinne, wenn die sagen, wir müssen jetzt die Haushaltslöcher von Politikern stopfen und lesen es irgendwie in der Zeitung. Und damit wir in der Rente nicht irgendwann auch mit dem groben Besteck ran müssen, dass man sozusagen frühzeitig auch aktiv wird und überlegt, wie wir damit umgehen. Das ist, glaube ich, schon richtig. Da schreiben uns Sachverständigenrat und Ökonomen ja regelmäßig auch Dinge ins Stammbuch. Aktuell, zum Generationenkapital komme ich gleich, aber aktuell in der klassischen Rentenpolitik zementieren wir eher die Strukturen durch unterschiedliche Haltelinien. Und ich mache die Erfahrung, wenn man nur mal zwei Sätze dazu irgendwie in einem Interview rausgibt, dann kriegt man viel Fanpost. Also ich weiß auch, warum die Politik, ich sag's jetzt, um mal Ottos Wortwahl aufzugreifen, warum die Politik schnell einknickt. Da legt man sich einfach auch mit einem großen Bevölkerungsteil an. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht ja eher um
Es geht um so Leute wie mich. Genau.
In der Mitte ihres Lebens stehen. Und ich finde, in einer Situation, wo immer mehr Menschen im Dienstleistungssektor sind, ja, ich rede nicht vom Dachdecker und vom Fliesenleger, das ist der Erste, der immer bemüht wird, um die geht es nicht, aber um Schreibtischtäter wie mich. Nehmen wir unseren Ministerpräsidenten, der, Rüdi, 76, glaube ich, mittlerweile ist. Und auch viele Menschen, die auch noch arbeiten wollen. Ich glaube, dass so eine Diskussion über Lebensarbeitszeit, vielleicht übrigens auch Leute, die einen Hochschulabschluss haben, weil sie viel später in den Arbeitsmarkt einsteigen. Ja, warum nicht jemand, der einen Bachelor gemacht hat, mindestens mal ein Jahr länger und jemand, der einen Master gemacht hat, vielleicht zwei Jahre länger. Also da gibt's ja unheimlich viel Diskussionsmöglichkeiten. Ich glaube, da brauchen wir mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Generationenkapital finde ich gut, dass wir mal den Einstieg wagen. Ich glaube auch, dass der Kapitalmarkt ein wichtiges Vehikel ist. Was mir wichtig ist, den Werbeblock will ich nutzen. Wir wollen ja auch den Kapitalmarkt für Transformation nutzen. Deswegen lasst uns das Geld auch nachhaltig anlegen. Wir machen das in Baden-Württemberg so. 17 Milliarden Pensionsrücklagen, die wir auf der hohen Kante haben, die wir konform mit dem 1,5-Grad-Ziel investieren. Ich habe Christian Lindner dazu auch einen Brief geschrieben. Also wenn es da Beratungsbedarf gibt, wie man das gut macht, you're more than welcome. Und ansonsten bin ich gespannt, was der Haushaltsgesetzgeber in Berlin daraus macht.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch, war offen, es war erkenntnisreich, informativ, hoffe ich. Hat mir Hoffnung gemacht, dass eine jedwede Koalition von Grünen und FDP doch noch eine Chance hätte. und dass es eben nicht so kommen muss, wie man so denkt, wenn man sich die Bundesregierung anschaut. Aber auch hier kann sich vielleicht noch was ändern. Wer weiß, das werden wir dann aber sehen. Ich danke euch jedenfalls sehr, sehr herzlich, wünsche euch einen schönen Tag und einen wunderbaren Sommer. Bis dahin.
Ich bedanke mich auch.
Danke, ciao.
So, das war die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir starten wieder im September. Diese Wochen nutzen wir immer, um zum Beispiel notwendige Arbeiten an unserem Haus zu absolvieren, damit es wieder frisch daherkommt. Und wir nutzen die Zeit, die Veranstaltungsplanungen für das zweite Halbjahr weiter zu konkretisieren. Und auf eine dieser kommenden Veranstaltungen möchte ich schon heute hinweisen. Vom 5. September bis zum 23. Oktober haben wir die großartige Ausstellung Dong at the Landesvertretung zu Gast. In Zusammenarbeit mit Gestalter und Verleger Uli Schwinger präsentiert die Ausstellung, die mit dem goldenen Nagel des ADC ausgezeichnet wurde, das umfangreiche Werkverzeichnis Ding des Mode- und Musikfotografen Axel Jansen. Die Landesvertretung wird zu einem begehbaren Magazin umgestaltet, inspiriert vom Motto des ebenfalls von Axel Jansen porträtierten Musikers Falco: Out of the Ding, into the Land. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, aber wir hoffen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, denn diese Show ist einmalig. Alle Informationen, auch zu den Veranstaltungen rund um Dong, wie immer auf unserer Website oder über unsere Social-Media-Kanäle. Jetzt sage ich noch Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Haben Sie einen wunderbaren Sommer. Ihr Rudi Hochfliet.
Spätzlespress. Der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.